Ich habe meine Beine nicht mehr gespürt, ich konnte nicht mehr recht können laufen. Zum Stegenlaufen musste ich das Geländer nehmen. Und das war für mich natürlich ein Faktor, wo ich gesagt habe, ja, das kann nicht unterbewusst sein. Dass aber das genau das Signal war, das der Körper schickt, um hey, herzuliegen, ruhig zu sein, die habe ich nicht begriffen.
In der aktuellen Gesundheitsstudie von der CSS gibt ein Viertel der Leute an, dass sie schon mal ein Burnout hatten. Man könnte es ausbrennt sein, also schon fast als Volkskrankheit bezeichnen. Wobei, eine Krankheit ist es eben nicht, sondern eine Risikosituation, wo sich psychische und psychosomatische Störungen daraus entwickeln können. Bei meinem Gesprächsgast ist genau das passiert. Hallo und herzlich willkommen zu «Hallo Gesundheit», einem Podcast von der CSS. Meine Stimme gehört heute zum ersten Mal. Ich bin Manuel und freue mich sehr, dass ich den Podcast neu co-hosten darf, zusammen mit der Carla. Ich gehe mit Menschen spazieren, die viel über ein bestimmtes Gesundheitsthema wissen, entweder aus eigener Erfahrung oder weil sie Fachpersonen sind. Heute rede ich mit dem Jatschen Wirli, der vor ein paar Jahren ein Burnout erlebt hat.
Ja, mein Name ist Jatschen Wirli. Ich komme aus dem Bündnerland, besser gesagt aus Katzis, bin 46, dreifacher Familienvater, bin Texterbühnenperformer, Slampoet und Kabarettist.
Ich bin hier gerade in Katzis in Graubünden. Es ist ein wunderschöner Tag, kein Wölkchen am Himmel. Wir spazieren hier in der Nähe vom Naturschutzgebiet. Man sieht all die kleinen Dörfli am Hang oben. Der Piz Beverin, stimmt das?
Ja. Piz Beverin, richtig.
Ja. Es ist wirklich ein wunderschöner Ort hier. Wie war es denn während deinem Burnout? Hast du die Natur überhaupt auch noch schätzen und geniessen?
Ich bin viel raus in die Natur und habe in dem Moment gemeint, dass das bedeutet mir gar nicht viel oder es gibt mir nicht viel, weil es, ja, es ist einfach da gewesen. Was mir die Natur gegeben hat, kann ich jetzt erst im Nachhinein wirklich wahrnehmen, dass es ja, ein aufbauender Ort war, wo es mir nicht noch schlechter gegangen ist, was ein anderes Umfeld nicht hergebracht hat. Und das ist die Natur, es ist ein wahnsinniger Energiespender und eigentlich du gehst raus, du hast frische Luft, du nimmst ganz andere Sachen wahr, die wichtig sind. Und im Nachhinein hat mir die Natur sicher sehr viel geholfen. In dem Moment war es einfach da gewesen. Aber ja, die Schönheit ist entscheidend für die Natur.
Jetzt hören wir hier gerade noch ein bisschen die Autobahn. Also es gibt nicht nur die schöne Natur. Du hast mir gerade vorher gesagt, du kommst auch mal gerne in die Natur raus, auch zum Schreiben, oder?
Zwischen dem Schreiben. Wenn ich kreative Lehre habe und nicht weiss, was ich soll schreiben soll, wie es weitergeht, dann gehe ich gerne einfach raus und aufsaugen. Oder wenn ich Text habe und Textideen habe, dann gehe ich gerne raus und üben. Die Leute haben dann auch das Gefühl, es sei da ganz, ja, nicht ganz geschüttelt. Wenn ich laut Text lesend durch die Gegend laufe, aber es ist so die Freiheit und die Inspiration, die du in der Natur hast. Und das ist eben wieder der Energieort oder der Kraftspender, wo ich, wenn ich so anstehe, kann ich raus, Zeug anschauen und habe nachher wieder Ideen zum Weiterschreiben.
Eben, du hast angetönt, du schreibst Text, du bist Kabarettist, du bist Slampoet und du hast vor einem Zeitchen ein Stück geschrieben über dein Burnout, das du gehabt hast. Ein Stück, das eben auch sehr lustig ist. Humor und Burnout, passt das überhaupt zusammen?
Ja, es muss zusammenpassen, weil ich habe zwei Sachen, die mich überzeugen. Das eine ist, Lachen ist die beste Therapie. Wenn du wieder lachen lernst und lachen kannst, dann geht es auch deinem Gemüt gut. Und dann kannst du auch wieder Lebensfreude empfinden. Du kannst auch wieder teilnehmen am Leben. Und der zweite Aspekt sind die heilende Wirkung der Worte. Worte haben heilende Wirkung. Und ich habe das Ganze verbunden zu einem Programm, zum Midlife-Burnout, wo ich ja, das Leben von einem 46- oder damals 42-jährigen Familienvater mit einer drohenden Midlife-Krise, mit pubertierenden Kind in Einklang bringen. Und das Gute daran ist, dass so eine Depression ist eine Wellenbewegung mit Höhen und Tiefen und guten und schlechten Momenten. Und die guten sind zum Lachen da und die schlechten sind zum Nachdenken. Und das in einem Programm vereinen, wo auch eine Wellenbewegung hat, aus Humor und aus wahnsinnigem Tiefgang. Das ist für mich faszinierend gewesen und hat es, glaube ich, auch für das Publikum spannend gemacht, weil es nicht einfach nur zwei Stunden traurig war, sondern so die Spiegelung der Welle wirklich gezeigt hat.
Jetzt Burnout ist so ein Begriff, den man seit Jahren hört. Alle haben eine Meinung dazu. Es ist fast so ein Modebegriff geworden. Es hat eine CSS-Gesundheitsstudie gegeben und dort geben ein Viertel der Befragten an, dass sie mal entweder diagnostiziert oder nicht diagnostiziert an einem Burnout gelitten haben. Konkret bei dir, wann hast du das erste Mal gespürt, jetzt bin ich ausgebrannt?
Ja, es ist jetzt eine schwierige Ausgangslage bei mir. Ich hatte 3 Burnouts. Mein erstes habe ich im 15. eingefangen. Wobei ich dort überzeugt war und dagegen angekämpft habe und gesagt, das ist keins, sie haben das nicht, ich wollte eine andere Diagnose, weil ich nicht eine Schwäche zugeben wollte. Das zweite war dann im Sommer 17 mit einem ziemlich heftigen Zusammenbruch und der finale Zusammenbruch war im 18. Dazwischen eine heftige, schwere Episode mit Depressionen, die aus dem Ganzen entstanden sind.
Also Depression und Burnout hängen für dich auch zusammen in dem Fall?
Ja, Burnout ist ja eigentlich keine medizinische Diagnose, die man geben kann oder auch von der Krankenkasse so nicht akzeptiert. Es ist die Erschöpfungsdepression, wo ja eigentlich dann diagnostiziert wird. Und das ist es auch. Es ist die Erschöpfung. Es ist für mich so ein Zusammenhang. Einerseits kommt die Erschöpfung, du selber merkst, du magst nicht mehr. Du kannst deine Erwartungen nicht mehr füllen. Dein Kartenhaus bricht zusammen, du hast Angst, dass du dein Leben nicht finanzieren kannst, dass deine Existenz auf dem Spiel steht und dann kommt die Existenzangst und die treibt dich unweigerlich in die Depression hinein. Und die Erschöpfung ist das eine. Die kannst du therapieren, wenn du genug früh anfängst, kannst du Burnout oder eine Erschöpfungsdepression im Frühstadium relativ gut, bin überzeugt, gut abfedern, wenn Gesellschaft und Medizin und die Arbeitswelt mitmacht. Eine Depression, wenn du wirklich drin bist, ist eine andere Nummer. Und die wird dann eben heftiger.
Wie hat sich denn das bei dir dann konkret angefühlt? Du hast gesagt, du hast das wie nicht wahrhaben, du hast das auch verdrängt.
Ja, ich bin natürlich noch als sturer Bündner Bergmann überzeugt, dass ich keine Schwäche zeigen darf, keine Schwäche zugeben darf. Und auch keine Schwäche haben. Und das Eingestehen von einem Burnout, von einer Depression, ist ein Zugeständnis von Schwäche. Und das habe ich natürlich bekämpft. Innerlich habe ich wahrscheinlich schon lange gewusst, was los ist. Und mein Umfeld hat es auch wahrgenommen. Aber ich habe mich immer an irgendwelchen Fäden noch gehabt, wo man könnte noch etwas anderes finden. In dem Moment hätte ich lieber gehabt, dass mir ein Arzt eine wahnsinnig schwere, tödliche Krankheit diagnostiziert, als eine Depression und ein Burnout. Weil dann bin ich ja erstens nicht selber schuld und ich habe keine Schwäche, dann ist es einfach blöd gelaufen.
Also, dass man es wirklich auf den Körper abwälzen, ja, nicht etwas mit dem Geist, das wäre ganz schlimm.
Ja, nichts psychisch, oder? Wo man mir zuerst mal gesagt hat, oder bei mir hat es so angefangen, dass ich einfach effektiv nicht mehr können. Ich hatte kein Gespür mehr. Meine Hände haben nicht funktioniert. Ich konnte nicht mehr schlafen. Gut, das habe ich über Jahre nicht. Ich hatte wahnsinnige Schmerzen. Und dann kommt schnell einmal Psychosomatik. Und das Problem ist, dass in dem Wort Psycho drin ist. Und das natürlich mich in Rage gebracht hat. Gesagt, hey, man kann über mich nicht von Psycho reden. Was das bedeutet, habe ich erst Jahre später dann begriffen oder erfahren. Aber es ist schon. Es ist der Stolz, der dich dazu treibt, zum nicht eingestehen oder nicht sehen, was wirklich wahr ist.
Und du hast wirklich auch eben nicht können laufen am Schluss. Das ist wirklich, also,
ja,
ziemlich heftig.
Zwischen zwei, oder? Es ist spannend, dass unser Unterbewusstsein alles beeinflussen kann. Das habe ich aber lange, das ist eben das, was ich nicht geschnallt habe. Mir hat der Körper abgestellt. In der ersten Phase einfach stillgelegt mit Schmerzen. Jetzt musst du ruhen, liegen, musst dich erholen. Und das ist nicht gegangen. In der zweiten Phase ist die heftige Depression gekommen. Und dann hat es mir effektiv abgestellt. Ich habe meine Beine nicht mehr gespürt. Ich konnte nicht mehr recht laufen. Zum Stegenlaufen musste ich mir das Geländer nehmen. Und das war für mich natürlich ein Faktor, wo ich gesagt habe, ja, das kann nicht unterbewusst sein. Weil so gut bin ich ja gar nicht. Oder ich bin ja unmöglich, mich selber zu steuern. Dass aber das genau das Signal war, das der Körper schickt, um hey, herzulegen, ruhig sein, die habe ich nicht begriffen. Und das kann es eben. Dein jetzt im Nachhinein habe ich 6, 7, 8 Jahre lang Anzeichen oder ein Signal gehabt. Mein Körper hat mir gesagt, es ist genug. Und die letzte Möglichkeit war, jetzt muss ich stilllegen. Und dass es wahr ist, habe ich erst begriffen, wo es dann besser geworden ist.
Also du hast wirklich auch immer nach einer körperlichen Ursache gesucht, gell? Also ich habe ein Gespräch mit dir gehört, wo du sagst, du bist vom einen Doktor zu der anderen Ärztin und hast irgendwie noch Borreliose gefunden im Blut. Also du bist einfach davon überzeugt, das muss etwas körperlich sein.
Ja, das ist so das typische Verhalten von einem uneinsichtigen Depressions- oder Burnout-Patienten, dass er auf der Suche ist nach der medizinischen Auskunft, die er gerne hätte. Aber die kriegst du nicht, weil in der Fachwelt eben, die Faktenlage war klar. Ja, man hat einmal einen kleinen Hinweis auf Borreliose gefunden, wo aber unmöglich ist, dass die mich so lahmlegt. Ich hatte einmal ganz am Anfang noch eine leichte Amalgamvergiftung gehabt. Auch das war ein Hinweis für mich auf ja, die Fachwelt. Die psychologische Fachwelt hat keine Ahnung. Es hat einen medizinischen oder einen körperliche Ursache. Also, ja, du suchst nach einer Antwort, die du nie kriegst, um dich selber zu belügen.
Du hast ja eine Familie mit 3 Kindern, eine Partnerin. Wie war eigentlich die Situation für dich so?
Brutal schwierig. Meine Frau hat einfach funktioniert. Sie hat geschaut, dass der familiäre Laden, der Familienbetrieb, der Haushalt am Laufen erhalten wird. Sie hat mich gelernt zu lesen, wenn geht es und wenn geht es nicht. Sie hat mir angemerkt, wie meine Stimmungslage ist. Und immer im Wissen auch, es kann von einer Minute auf die andere kippen. Und sie hat einerseits mich permanent unterstützt und andererseits geschaut, dass sie die Kinder schützen kann. Nicht vor mir, aber vielleicht von einem Bild, wo nicht gut ist. Und da gehen viele, sehr viele Beziehungen auseinander. Unsere hat gehabt, ja, was eigentlich ihr zu gut kommt. Weil ich habe damit gerechnet, irgendwann sagt sie, hey, das geht nicht mehr, ich habe genug. Das wäre für mich auch nochmal so ein Indikator gewesen, jetzt darf es ihr richtig schlecht gehen. Aber hat sie nicht gemacht. Aber es ist für das Umfeld brutal, weil du bist als Patient immer im Vordergrund. Alle fragen, wie geht es im Jatschen, wie hat er es, wie war sein Tag gewesen? Und ja, dass da eine Verwandtschaft, eine Familie, ein Bekanntenkreis dahinter steht, wo mitleidet. Damals noch 3 kleinere Kinder. Das wird vielmal einfach vergessen, weil du bist als Patient, geht es nur um dich. Und ich selber habe das ja auch gebraucht. Oder? Für mich, mir ist es schlecht gegangen, also dreht sich ja alle, die ganze Welt nur um mich. Weil ich bin ja krank und ich konnte gar nicht können so wahrnehmen in dem Moment, was die Familie rundum alles eigentlich erträgt oder mitmacht.
Du bist ja auf der Bühne gestanden, auch mit deiner mittleren Tochter, hast zusammen mit ihr auch Slam-Text gemacht. Ist das wie so ein Versuch gewesen, um die quasi verlorene Zeit ein bisschen nachholen?
Ja, was soll ich sagen, verlorene Zeit. Ich bin ja in dieser Zeit mehr oder weniger daheim und gleich nicht da. Und ich habe einfach gelernt, nachher alles andere oder das Ganze viel bewusster zu verstehen, anzunehmen und auch wert zu schätzen. Und als ich angefangen habe, auf die Bühne gehen mit meinen Texten, meine Tochter hat das wahnsinnig faszinierend gefunden. Ich sagte, ich will das auch. Ist für mich natürlich spannend gewesen. Das Ganze nochmal noch aus 2 Sichten, also allgemein Text. Wir haben jetzt dort nie, wir haben 1, 2 Texte geschrieben über die Phase, über die Depression. Und so das Zusammenspiel, wie das Kind und wie sie erlebt haben, haben wir aber auf der Bühne nie gebracht, weil es für sie zu nahe gegangen ist. Was ich auch verstehen und akzeptieren. Aber die ganze Wertigkeit, die ganz Bewusstsein von einer intakten Familie, das hat sich extrem geschärft in dieser Zeit, wo ich krank war.
Und hat euch das auch irgendwie ein bisschen mehr zusammengebracht noch? Als Familie?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben immer gesagt, dass vor allem meine Frau und ich, du hast nie Garantie, dass etwas funktioniert. Dass eine Beziehung für immer hebt, das hofft jeder, aber du hast keine Garantie. Aber wir sind beide überzeugt, mit dem, wo wir zusammen durchgestanden haben, kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Man kann es nur selber kaputt machen. Dass, das hat schon verbunden. Und eben auch mit den Kindern. Das war für die Kinder eine schwierige Zeit in der Zeit, wo sie eigentlich einen Vater extrem gebraucht haben. Meine Kinder sind dort zwischen 6 und 10 gewesen. Zwar ein Vater daheim gewesen, aber seine Rolle nicht wahrnehmen können. Und es war für sie auch eine Lernphase. Sie haben gesehen, was passieren kann, wenn man sich vorausgibt, wenn man sich kaputt macht. Und ich glaube, das schützt sie auch ein Stück weit davor, irgendwann vielleicht gleiche oder ähnliche Fehler zu machen. Mhm.
Sind dann auch Freundschaften jetzt kaputt gegangen? Also ist es, wie hat dein Umfeld auf das reagiert?
Das ist ganz extrem, wie es Menschen gibt, Freunde, Freundeskreis, wo ich im Nachhinein eben weiss, gleich keine Freunde, wo die schätzen, wenn du gesund bist, wenn du krank bist, bist du nicht mehr wichtig. Mein Freundeskreis hat sich extrem verkleinert, ist brutal geschrumpft. Es sind aber ein paar ganz wichtige neue Menschen dazugekommen, die ich in dieser Phase kennengelernt habe, die mich auch im Moment geschätzt haben und unterstützt haben, was mir schlecht gegangen ist. Und eigentlich habe ich habe nichts verloren. In der Anzahl sind es weniger. Aber das, was ich habe, ist viel mehr wert. Und das ist für mich eigentlich im Nachhinein sehr bereichernd. In dem Moment natürlich, in der Depression drin, wenn sich Kollegen von dir abwenden, ist das brutal. Aber auch da ein Pluspunkt aus dieser ganzen Geschichte.
Beim dritten Burnout, glaube ich, bist du in die Burnout-Klinik gekommen. Zum Wohl, gell? Du bist in die Burnout-Klinik gekommen und hast dort mit dem Schreiben angefangen. Ist das wirklich ein Schlüssel gewesen, um aus dem rauszukommen?
Ja, genau. Ich war dreimal in der Klinik, zweimal in der falschen, aus eigener Überzeugung, weil ich in die Richtung nicht wählen habe. Und beim dritten Mal, als ich es mir wirklich eingestanden habe, gesagt habe, hey, du hast ein Burnout, du hast eine Depression, du bist krank, du brauchst professionelle Hilfe. Das war der erste Schritt zur Heilung. Und dann bin ich in die Klinik, das ist jetzt gerade auch schon wieder 5 Jahre her, dann, Ende September 18 bin ich in der Klinik und habe dort eigentlich so eine Methode, die man mir jahrelang gesagt hat, Selbstreflexion, praktiziert. Dass ich bin wirklich aus mir raus, bin hergeguckt und habe über mich, über mein Problem, über meine Fehler und über die Ursache geschrieben. Und das ist der Moment, wo mein Leben verändert hat. Ich habe es vorher gesagt, mein Körper hat nichts mehr zu tun. Und ich habe es nicht geglaubt, dass es psychosomatisch ist. In dem Moment, wo ich mich vor allem befreit habe eigentlich und zugegeben habe, dass es so ist und mir selber erlaubt habe, depressiv zu sein, schwer depressiv zu sein, einen Burnout zu haben, mich völlig verausgabt zu haben und das geschrieben habe, am nächsten Tag haben meine Beine funktioniert. Mein Körper hat tun, ich konnte laufen. Und dort hat es Klick gemacht. Ich habe gesagt, es ist eben gleich psychosomatisch. Und es ist mein Unterbewusstsein, das mich gebremst hat. Und das war so für mich eigentlich fast eine Wiedergeburt gewesen. Und der Start in etwas Neues, eigentlich in das, was ich jetzt bin oder mache.
Ich würde ganz gerne noch kurz auf so ein bisschen Gründe nochmals sprechen, auf den Burnout. In der Studie von CSS werden fehlende Wertschätzung am Arbeitsplatz und auch so ein bisschen das Übergreifen von der Arbeit ins Privatleben als wichtige Faktoren genannt. Wie war das bei dir?
Ja, genau, das ist so. Aber es gibt für mich zwei Kategorien von Burnout-Patienten oder von Burnout-Opfer, kann man auch sagen. Es gibt die, die wegen fehlender Wertschätzung, wegen Druck von oben, wegen Betrieb, wegen Chef in ein Burnout geraten, weil sie reingedrückt werden. Das sind auch die, denen man helfen kann, weil die das relativ früh akzeptierend und eingesehen. Und die kannst du daraus rausnehmen, da kannst du eine Therapie machen, die kannst du in ein neues Arbeitsumfeld tun und die funktionieren wieder, wie unsere Gesellschaft gerne normal funktionierende Menschen haben. Und dann gibt es die zweite Kategorie, das ist der Selbstverbrenner. Das ist der, wo Perfektionismus getrieben ist. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt im Burnout. Die, wo sich selber belügen, die einen eigenen Antrieb haben, die strebend nach einem Erfolg, der völlig surreal ist, Zielsetzungen sich selber auferlegen und sich selber Druck machen. Und die halten es relativ lang aus, weil du ja musst eben Schwäche angeben und du musst sagen, ich kann meine Ziele nicht erreichen, ich genüge mir nicht. Was ich mache, langt nicht vom Erfolg her. Und das ist die Kategorie, die es schwierig macht. Weil einerseits, zu dieser gehöre ich. Also ich bin ein Paradebeispiel für diese Kategorie. Erstens musst du dir selber eingestehen und dir erlauben, krank zu sein. Und dir sagen, ich habe zu viel gemacht. Und das, was ich gemacht habe, ist einfach nicht mehr gegangen. Und andererseits musst du dir eingestehen, dass du alles verändern musst. Dass das, was du gemacht hast, effektiv nicht mehr geht und du etwas Neues musst suchen.
Also würdest du sagen, es ist schon auch so ein bisschen deine Veranlagung, die zu dem Burnout geführt hat, so ein bisschen der perfektionistische Anspruch, so ein bisschen die hohen Ansprüche generell?
Ja, definitiv, meine Veranlagung. Ja. Perfektionismus ist wirklich ein grosses Thema. Und ich habe mich wirklich selber getrieben und bin absolut selber schuld, was passiert ist.
Aber das ist ja schon Schuld. Ich höre immer die Schuld und dass du Fehler gemacht hast, das ist irgendwie auch noch hart, oder? Also du gehst auch noch hart mit dir selber ins Gericht.
Ja, aber es ist eben cool, weil nur aus Fehlern lernst. Und du musst den Fehler zugeben. Und dass ich kann sagen, es ist meine Schuld, es ist mein Fehler gewesen, heisst ja für mich schon, dass ich wirklich nicht mehr in der Phase bin, wo ich Schuldige suche oder es abstreite. Das ist mein Fehler, den ich gemacht habe. Und der ist absolut in Ordnung, weil ich ihn im Nachhinein ja, daraus gelernt habe und wirklich kann gezielt so leben, dass ich diesen Fehler nicht mehr mache. Und für das musst du ja einen Fehler erkennen.
Mhm. Aber sich fertig machen, das ist ja dann auch gefährlich, oder? Also du wirst nicht sagen, du machst dich jetzt fertig wegen dem, sondern du sagst einfach, hey, das hätte ich besser machen können. Ich probiere es in Zukunft anders zu machen.
Ja, genau. Nein, ich mache mich nicht fertig. Im Gegenteil, ich bin stolz darauf, dass ich das so erkenne und akzeptiere, ohne dass es schönreden muss, dass ich einen Fehler gemacht habe. Wo aber eben im Nachhinein, ein Fehler hat immer auch etwas Gutes. Oder fast immer. Ich habe irgendwann im Leben eine Entscheidung getroffen, die nicht richtig war. Ich habe einen kurzen Moment den falschen Weg genommen. Aber ich habe dann den Weg retour gefunden und musste sagen, okay, falsch abbogen. Ja. Aber zweimal um einen Kreisel und wieder retour gekommen und wieder eigentlich auf meinem Weg gelandet.
Wir haben viel darüber geredet, dass du dich wie so selber ein bisschen angelogen hast, dir etwas vorgemacht hast. Im Nachhinein erkennst du das? Was ratest du den Betroffenen, dass man verhindern kann, dass man sich selber anlügt? Oder gehört das Stadium zwingend dazu?
Es gibt direkt, die müssen die Erfahrung zuerst machen. Mir hat man es ja lange gesagt, ich habe auch Tipps gekriegt. Und ich hatte eigentlich sämtliche Ratschläge, die es aus der medizinischen Sicht und aus Erfahrungsbericht von Leuten, die das Gleiche erlebt haben, gibt, habe ich ja gehabt. Aber ich musste die Erfahrung selber machen. Dann gibt es die, die wirklich, wirklich einsichtiger sind von Anfang an und das erkennen. Und dann gibt es für mich einen Weg und das ist, neben dem Eingestehen und sich erlauben, ist die professionelle Hilfe. Du kannst, ohne dass du einen Coach zur Seite hast, dass du Unterstützung hast, kannst du nicht daraus raus.
Mhm. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. In der Studie, die ich vorher erwähnt habe, der CSS, dort heisst eben, dass, wie du jetzt sagst, ein grosses Problem bei Burnout ist, dass Menschen sich bei psychischen Problemen eben keine Hilfe holen. Und vor allem so junge Männer haben sehr Mühe, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wie kann man die jungen Männer dazu bringen, dass sie sich eben Hilfe holen und nicht den harten Dude raushängen?
Ja, einerseits, indem sie den Podcast hören natürlich und dann genau wissen, was sie machen wollen. Nein, es ist, ich glaube, die Jungen sind affiner darauf, zum sich das zugestehen, weil unsere Generation zuschaut, oder die junge Generation zuschaut, wie unsere Generation umkippt. Eben meine Kinder haben es erlebt. Es haben viele Familien sind betroffen und die Jugendlichen kennen einen Onkel, einen Götti, einen Bekannten, einen Nachbar, der es erlebt hat. Und ich glaube, das ist das, was man dann ja viel der Generation Z oder der Jungen vorwirft. Sie sind nicht mehr so stabil. Vielleicht sind sie einfach eine Stufe weiter und schlauer als wir und lassen es gar nicht mehr so weit kommen. Aber das ist auch, ja, gerade ein Mann muss sich nicht schämen dafür. Eine Schwäche, ein Burnout oder eine Erkrankung ist keine Schwäche, ist kein Versagen, sondern ist heilbar. Mhm. Und in dem Bewusstsein, dass es vielleicht einfach dein Körper ist, der sagt, hey, stopp, und du auf das auch reagierst, auf die Warnsignal, rettest dich auch ein Stück weit selber. Und das muss man einfach können, sich eingestehen.
Aber wie kommt man dann an die Männer an, die sich wirklich einfach so völlig verleugnen? Würdest du sagen, das ist einfach extrem schwierig?
Die sich verleugnen, kommst du nicht her, weil die müssen es selber erfahren.
Okay.
Aber alle anderen, die erreicht man. Oder? Eben, ich musste den harten Weg gehen. Man hätte nichts anderes belehren können. Und einen Prozentsatz von denen gibt es. Und die kannst du nicht belehren. Auf einmal haben sie ein Aha-Erlebnis. Und dann ändert sich ihre Einstellung. Aber bis dort musst du sie ziehen lassen. Aber den Rest kannst du wirklich früher kennen.
Wie kann man dann verhindern, dass man in ein zweites, drittes, viertes Burnout geht? Also das, sagen wir jetzt, eben, du hast ja wie eine neue Leidenschaft gefunden. Du bist vom Aussendienst. Bist jetzt zum Slam-Poet Bühnenkünstler geworden. Wie kann man verhindern, dass du dann in der Bühnenkunst in ein Burnout hineinkommst? Also weißt du, dass du dann dich mit viel zu viel Auftritt belatschst und extrem viel Text musst schreiben und Aufträge musst machen. Wie kann man dort verhindern, dass man wieder in ein Burnout kommt?
Ja, da ist ein wunderschönes Wort, sehr aufgebraucht. Und doch wahr, Achtsamkeit ist ein grosses Thema. Dir bewusst sein und erlauben zu erinnern, was passiert ist. Weil also Depression ist, ich vergleiche das gerne mit einem Alkoholiker. Einer, der schwer Alkoholiker ist und trocken wird, der ist momentan geheilt. Aber es ist eine Gratwanderung. Es braucht ein Bier, ein Glas Schnaps, ein Glas Wein und er ist wieder genau gleich weit. Und an dir selber arbeiten und deine Signale wahrnehmen, wenn meine Signale sind, ist Schwäche. Wenn meine Beine anfangen zu zittern, dann weiss ich, ich habe es übertrieben.
Und das passiert manchmal in dem Fall
noch. Das kann passieren, ja. Und früher hätte ich das überspielt. Oder wenn ich nicht mehr schlafe und es mir in der Nacht anfängt zu drehen, dann weiss ich, jetzt muss ich etwas ändern. Und das akzeptieren, dass das ein Weg nicht immer nur geradeaus geht, sondern etwa auch kannst du verzweigen nehmen. Und dann halt nochmal ein bisschen umstellst oder ein bisschen umstrukturierst oder zurückstufst, das ist sehr heilend. Und dann bin ich überzeugt, du hast keine Garantie, dass nicht irgendwas etwas passiert, dass es dich wieder reinnimmt. Aber wenn ich selber schaue, dass ich meine Signale akzeptiere und meinen Körper wahrnehme und meine Gefühlslage richtig analysiere und richtig auch analysiere und akzeptiere, dann meinte ich, habe ich den bestmöglichen Schutz, um nicht wieder ins gleiche Desaster reinzurutschen.
Aber jetzt grundsätzlich liegt es jetzt nicht an deiner Stelle als Aussendienst-Mitarbeiter. Also es könnte theoretisch auch im Kabarett oder beim Slam passieren, dass man sich ein Burnout holt. Oder ist das etwas anderes?
Kunst und Druck ist auch sehr nahe. Erfolgsvilla oder die Hoffnung auf Erfolg. Bei mir war Aussendienst noch mal etwas anderes gewesen, oder? Ich war bonusorientiert. Ich wollte, dass alle zufrieden sind. Ich war Dienstleister in einem Sektor, wo ich nicht selber unbedingt beeinflusst habe. Ich habe ein Produkt nicht hergestellt. Die sind gut gewesen, aber ich habe einfach geschaut, dass das bestmöglich und dass alle zufrieden sind. Im Kunstbereich sind wir auch Grenzen gesetzt. Und Möglichkeit. Aber ich kann ja selber bestimmen, wo ich auftrete und was ich mache und wie viel ich mache. Und ich glaube, funktioniert im Moment.
Vor 2 Jahren hast du dein Gabarettstück Midlife Burnout zum letzten Mal gespielt. Und du hast gesagt, irgendwann sagst du auch froh gewesen, dass du es nicht mehr spielen musste, weil es hat dich auch immer wieder ein bisschen aufgewühlt und in die Vergangenheit zurückgebracht. Das heisst, du willst jetzt wirklich zu neuen Ufer und auch nicht mehr so viel über das Burnout schreiben.
Ja, ich mache immer noch gerne Sachen wie hier. Ich rede gerne darüber, ich helfe gerne anderen, die in einer Situation sind. Das Programm hat mich natürlich immer in die Phase rein, wo es mir ganz schlecht war, getrieben. Und das war für mich ein rechter Trigger, weil ich habe mich permanent in der Zeit bewegt, wo es mir ganz schlecht geht. Auf der Bühne war das super, aber in der Vorbereitung und in der Nachbearbeitung auf meinem Auftritt ist es immer eigentlich um die dunkelschwarze Zeit von mir gegangen. Und irgendwo habe ich gesagt, ich will weiterkommen, ich will Abstand halten, auch als Selbstschutz. Mhm.
Was stehen denn jetzt für künstlerische Projekte in nächster Zeit?
Ja, ich habe verschiedene Auftragstexte, die ich schreibe und auch darf performen. Ich habe ein neues Programm rausgebracht, mein zweites, und du so. Weg vom Slam, mehr Richtung Kabarett, wo es völlig um Gesellschaft geht, um mit offenen Augen durch die Gegend laufen. Und ich werde vor allem nächstes Jahr vermehrt sehr viele Jugendliche zum Schreiben bringen, die Macht, die heilende Wirkung der Worte können vermitteln, indem ich im ganzen Kanton Workshops gebe und mit Jungen am Schreiben bin.
Das ist «Hallo Gesundheit», der Podcast von der CSS. Heute zum Thema Burnout. Bleibt noch ein bisschen dran, es kommt nämlich gerade noch im Jatschen Wirli sein Schlusswort. Wenn ihr noch mehr hören wollt zu Burnout, in der anderen Episode rede ich mit der Hildburg Porschke. Sie ist Psychiaterin und Burnout-Expertin und erklärt, wie man das Burnout genug früh erkennt und was man bei ersten Anzeichen machen kann. Das Gespräch hört ihr wie immer auf allen Podcast-Plattformen oder auf css.ch. So, und jetzt zum Schluss nochmal der Jatsch.
Eine Depression ist eine, für mich eine der schlimmsten und leider eine sehr tödliche Krankheit, was viele nicht wahrnehmen. Das Schlimme ist, jeder, der eine Depression hat, wünscht sich, er hätte einen Gips oder einen Verband, dass die Leute sehen, er hat etwas. Weil unsere Gesellschaft braucht ein Signal, um jemanden als krank zu erkennen. Wenn du mit Krücken laufst, dann ist es oje und du Arme. Oder? Und in einer Depression hast du das nicht. Dass man die Wichtigkeit von der Psychohygiene und von einem gesunden Umfeld wahrnehmen und die betroffen sind, sich nicht schämen, nicht stolz sind und professionelle Hilfe annehmen, bevor es zu spät ist. Weil ich es gesagt habe, Depression kann tödlich enden und das muss nicht sein.